Hey, schön, dass du da bist. Hier, nimm einen Drink. Lehne dich zurück und spitz die Lauscher. G.O.T. Die Good Old Times. Was war das schön. Aber höre selbst und genieß den Ausblick. Viel Spaß.
Hereinspaziert, hereinspaziert und auch heute ein herzliches Willkommen zu diesem besonderen orgasmischen Einlauf in unserem Format GOT. Hallo und herzlich willkommen in der Skyline von Sam's City. Schön und danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber der Bierakrobat, der Jongleur der Kronkorken, ihr habt ihn gerade gehört. Steffen, einen wunderschönen guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht. Alles fit.
Hallo, hallo, hallo. Ich verneige mich. Vielen Dank für diese Introduktion.
Introduktion. Und der gerade sehr traurig dreinblickende Pantomime, deshalb nichts Versprechende, die ganze Folge über aus. Ja. Moritz. Hi.
Hi, herzlich willkommen in der Skyline bei GOT. Und wie mir gegenüber sitzt natürlich zirkuspassend der halbbärtige Mann, das siamesische Einzelkind Adrian aus dem fernen Baden-Württemberg. Einer, alles gut,
oh, bei euch, Jungs. Sehr schön. Ja, mir geht's. Also mir scheint heute die Sonne aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Löchern. Man könnte fast meinen. Leute, Steffen oder Moritz, wer hat das Thema reingeworfen, dass wir uns heute unterhalten? Warst du das, Moritz? Oder
ich glaube, Steffen hatte das auf seiner Liste gehabt.
Ehrlich?
Kann das sein?
Ja, oder kann gut sein. Ja, hat mich, glaube ich, von Zoo inspiriert. Maybe.
Also wir.
Aber schweineinteressant, das Thema.
Genau, denn wir unterhalten uns heute über das erste Mal Zirkus. Wann sind wir damit in Berührung gekommen? Wo kommt das Ganze eigentlich her? Gibt es sowas wie ein popkultureller Ursprung? Und ja, spannend.
Hört sich nicht so spannend. nicht im popkulturellen Ursprung. Wo kommen die Ängste vom Zirkus überhaupt her? Ich meine, jeder kennt ja den Film. Gibt es Zirkusängste? Ja, es gibt Zirkusängste. Es gibt sogar spezielle Bezeichnungen dafür. Da kommen wir nachher nochmal zu. Die Panik vor Clowns zum Beispiel.
Ja gut, aber das hat doch eher weniger was mit dem Zirkus zu tun, oder?
Boah, was? Wenn ich an Zirkus denke, denke ich an Clown.
Ja, okay, ja, aber die Angst vom Clown, das entspricht...
Ich erkläre es euch nachher einfach. Ich sag mal, der Zirkus hat ja etwas Mystisches und Mysteriöses an sich. Das heißt, jeder, der zum Beispiel an den Zirkus vom späten 19., Anfang oder Ende 19. Jahrhundert denkt, der hat ja automatisch schon gleich irgendwie sowas Freakshow-mäßiges in Gedanken. Und das war's wirklich. Also, wir haben es ja auch damals schon mal in einer Folge angesprochen, dass wir solche Art von Sachen hatten. Egal. Ali, ich habe eine Idee. Ich habe eine ganz tolle Idee.
Moritz,
und zwar,
teil mal deine tolle Idee mit.
Heute machen wir mal alles anders. Wir sind ja sonst immer so, dass wir in der Mitte der Folge nach der wunderbaren Werbung ein Quiz
Moritz,
machen.
Moritz, ich greife schon mal vor. Das finde ich einfach eine tolle Idee.
Danke.
Ein Quiz-Opener, damit wir dir deine Sachen nicht klauen.
Ja, absolut. Die letzten Male waren katastrophal. Ja, ich möchte jetzt ein Quiz machen. Die letzten Male war es katastrophal. Ich durfte die Hälfte von meinen ganzen Quiz-Sachen rausstreichen, weil entweder Ali oder Steffen jetzt schon irgendwas darüber erzählt hatte. Und dementsprechend nehme ich es euch jetzt vorweg, damit auch das
ich Publikum auf den Knopf.
Ein bisschen... Damit... Hör doch. Damit auch das Publikum ein wenig vorher mitraten kann und nachher in der Folge die Erklärungen dafür bekommt.
Ist cool.
Seid ihr bereit?
Ihr beiden Gute Handlungen? Idee.
Ja.
Sehr schön. Steffen hat schon den Knopf gedrückt. Wir starten gleich hinein.
Steffen gesagt.
Steffen. Ich habe Steffen gesagt. Könnt's nachher nochmal nachhören. Wir starten ganz normal wieder rein. Wir haben 4 Fragen, eine richtige Antwort. Und starten mit Adi. Okay. Wie nennt man die einzelnen Elemente einer Zirkusvorführung? A. Nummer. B. Szene. C. Akt oder D. Auftritt?
Das ist der Akt, der Zirkusakt.
Meinst du nicht eher den Liebesakt?
Oh, das sieht also du, so aus, wenn ich loslege, ja, aber nee, das ist der Zirkusakt.
Das ist der Zirkusakt. Du lockst das ein?
Ich lock das ein.
Sehr gut. Und selbstbewusst hat Ali das eingeloggt und selbstbewusst verliert er diesen Punkt, denn es heißt Zirkusnummer. Echt? Im klassischen Zirkus.
Klar, ja, der hör zu.
Im klassischen Zirkus folgt das Programm nicht theatralen Prinzipien. Eine übergreifende Handlung ist nicht erkennbar. Entscheidend sind der Schwierigkeitsgrad des gezeigten Kunststücks oder die Exotik der Raubtiere. Die als Nummern bezeichnete Programmteile folgen also keiner Dramaturgie, sind aber auch nicht willkürlich aneinandergereiht. So alterniert die Nummern... Ich habe so einen Scheiß da rausgesucht, ey. So alterniert die Nummern, ein Nummernprogramm meist zwischen Spannung und Entspannung. Einer aufregenden Trapeznummer kann zum Beispiel ein Clownauftritt folgen. Auch technische Gründe können die Nummernabfolge beeinflussen. So kann eine große Pause den Aufbau des Käfigs für die Raubtürnummer dienen und ein ausgelegter Holzboden, Boden wäre eine Hürde für die nachfolgende Pferdenummer. Also dementsprechend ist es nicht speziell aneinandergereiht, aber die Bezeichnung ist die Nummer. Steffen,
jo.
Bist du bereit für deine Frage?
Ja, damit.
Welche Aufgabe hat der Sprechstallmeister? A. Psychologische Betreuung der Zirkustiere. B. Moderator und Ansager. C. Gehorsamkeitstraining der Zirkuspferde. Oder D. Die Koordination aller Tiernummern.
Boah, der Sprechstallmeister.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Krass. Hab den Begriff auch noch nie gehört. Ich glaube aber nicht, dass es die psychologische Betreuung der Tiere ist. So, was war das noch? Das Koordinieren von den Pferden?
Ich sag's noch einmal. A, die psychologische Betreuung der Zirkustiere. B, Moderator und Ansager. C, Gehorsamkeitstraining der Zirkuspferde. Oder D, die Koordination aller Tiernummern.
Ich sag die Koordination aller Tiernummern. Das ist der Sprechstallmeister.
Okay. Das heißt,
ich stell mir so ein fucking Dr. Doodle vor.
Ich finde, das mit den Pferden ist zu spezifisch nur auf Pferde getrimmt. Psychologische Betreuung, ich glaube, das ist leider weniger ein Thema. Und Moderator und Ansager, nee, sehe ich nicht bei Sprechstallmeister.
Okay, ich werde euch gleich einen kleinen psychologischen Trick von mir erklären, den ich vor der Folge nämlich angewandt habe. Die Antwort von dir ist falsch, denn es ist der Moderator und Ansager. Der Sprechstallmeister oder Ringmeister ist eine Art Moderator, der das Publikum als Bindeglied zwischen den in den Regeln unzusammenhängenden Nummern durch die Veranstaltung führt. Neben seiner Rolle als Ansager, Kommentator und Regisseur kann er auch eine Rolle in einzelnen Nummern übernehmen, etwa als Stimme der Vernunft oder einer komischen Nummer mit Clowns. Ich habe euch vor der Folge, habe ich euch gefragt, wie dieser Typ nochmal heißt, der diese Ansagen macht. Und dann hatten wir alle gerätselt und Adi sagte irgendwann Zirkusdirektor und ich sagte, ja genau, Zirkusdirektor. Es tut mir leid, das war ein wenig gewollt von mir.
Aber ganz im Ernst, das Wort Sprechstallmeister. Warum setzen die den Stall da dran? Warum nicht Sprechmeister? Dann hätte ich auch gesagt Moderator.
Vielleicht würde der ganze Zirkus ja als Stall bezeichnet. Wer weiß. Also es gibt immer noch den Zirkusdirektor natürlich, der irgendwo die Leute begrüßt. Aber diese grundsätzliche Moderation dazwischen macht der Sprechstallmeister. In der Regel. Adi, nächste Frage.
Moritz, nächste Antwort.
Wie lautet der Fachbegriff für Schlangenmenschen? A. Kaskadeur. B. Equilibrist. C. Antipodist. Oder D. Kontorsionist. Also A. Kaskadeur. B. Equilibrist. C. Antipodist. Oder D. Kontorsionist. Ich krieg's aber nicht ausgesprochen. Es ist meine.
Ich vermute mal A, weil Kaskadeur, Kaskade, irgendwie sowas in der Art, das ist das, was ich mir am ehesten vorstellen kann, aber ich.
Denk an Pokémon. Die Kaskade ist bei der Attacke, glaube ich, ist das eine Wasserattacke? Nee. Aber es ist eine Attacke. Und wie gesagt, denk an Pokémon, nimm's raus.
So, wenn du gerade irgendwas mit Pokémon und Kaskade und Wasserattacke machst, muss ich an dieses also, scheiß Meme denken, wie Misty irgendwie sagt, Misty sitzt Squirt ein.
Okay. Also nochmal, A, Kaskadeur.
Ich sag Kaskadeur, ich bleib dabei. Was okay. Anderes.
Die richtige Antwort ist eben weder A noch B noch C, sondern nicht nur was zu naschen, sondern auch D. Kontorsionist. Kontorsionist oder Schlangenmensch ist eine akrobatische Disziplin, bei der der Artist seinen Körper in Position vertritt oder verbiegt, die für die meisten Menschen unerreichbar sein zu scheinen. Die meisten Kontorsionisten sind entweder Frontbänder oder Backbänder. Frontbänder oder Backbänder, nicht Front. je nachdem, in welche Richtung ihre Wirbelsäule beweglicher ist. Nur wenige Artisten beugen sich gleichermaßen geschickt nach vorne oder nach hinten. Krass.
Kaskade ist doch eigentlich sowas... Ist das nicht was fällt für gewöhnlich? Sowas.
Google das doch mal nebenbei.
Stürzendes?
Achso, du meinst, jetzt fällt der Vorhang hier oder so mäßig.
Eine Kaskade, ne? Eine Kaskade ist allgemein ein Wasserfall im engeren Sinne, einer, der über mehrere Stufen fällt.
Okay. Das Squirt war schon ganz richtig. Also.
Ach ja, und es ist auch ein wagemutiger Sprung. Ist auch eine Kaskade.
Ach stimmt, beim Turmspringen zum Beispiel.
Bei dem der Artist einen Absturz vortäuscht.
Also so wie du ständig, weil du eigentlich ein relativ hohes Alkohol, eine Toleranz hast, aber wenn du keinen Bock mehr hast zu trinken, deinen Freunden vortäuscht, dass du komplett weg bist.
Ja, ich...
Steffen hat...
Täusche meinen Absturz immer vor.
Steffen macht Kaskade.
Ich bin kein Alkoholiker, ich bin Kaskadist. Besaufe mich wasserfallartig.
Und täuscht dann deinen Absturz vor.
Steffen, was versteht man in der Zirkuswelt unter einer Sideshow? A, ein kurzes Zirkusgastspiel, das nur ein oder zwei Aufführungen umfasst. B, ein kleines Zirkusunternehmen ohne eigenes Zelt. C, eine Zirkusnummer, die neben der Manege auch Zuschauertribünen als Bühne benutzt. Oder D, ein Jahrmarktähnliches Beiprogramm oder Zirkusveranstaltung, also von Zirkusveranstaltungen.
Das ist Antwortmöglichkeit C. Weil auch wenn heute die meisten Side-Acts und Side-Shows in der Manege stattfinden, in so einem klassischen Zirkus, war das früher so, dass außerhalb der Manege ganz viele kleine Buden aufgestellt wurden. Und das waren dann dementsprechend die Side-Shows, obwohl die unter Umständen vielleicht sogar mehr Zuschauer angelockt haben als die Manege. Trotzdem waren sie daneben, also die Side-Shows.
Also nimmst du C?
Ja.
Aber das ist doch... Das, was du gerade erklärt hast, passt aber nicht zu deiner Antwortmöglichkeit.
Warte, C war doch mehrere kleine Shows, die außerhalb der Manege stattfinden, oder nicht?
Nein. Was war C war eine Zirkusnummer, die neben der Manege auch die Zuschauertribüne als Bühne benutzt.
Ach so.
Nein. Und D ist zum Beispiel ein Jahrmarkt-ähnliches Beiprogramm von Zirkusveranstaltungen.
Ne? Ja, das meinte ich, ja.
Dann hast du recht. Ja. Und du hast es auch wunderbar erklärt. Zum Beispiel wird es auch bezeichnet als Parade de Cirque. Da sind halt so Losbuden, Fahrgeschäfte, Schießbuden, Gastronomie, alles mit dabei. Halt damals aber auch diese Freakshows zum Beispiel. Mhm. So, Adi.
Moritz.
Welcher Clown-Typus ist das seriöse Gegenstück zum dummen August? A. Der Narr. B. Hans Wurst. C. Der Kasper. Oder D. Der Weißclown.
Der Weißclown.
Lock sein.
Ja.
Sehr gut. Richtig. Der Weißclown. Ein Weißclown trägt meist ein elegantes und teures wirkendes Kostüm aus Samt und Seide. Typisch sind Pumphose, weiße Seidenstrümpfe, elegante Schuhe und eine meist kegelförmige Kopfbedeckung. Gesicht und Hals sind weiß grundiert. Die Zeichnung von Mund, Nase, Augen und Ohr ist individuell gestaltet. Spielt der Weißclown ein Musikinstrument, dann eine Klarinette oder Querflöte und dann nur eine Klarinette oder Querflöte und kein Akkordeon oder gar eine singende Säge. Das macht eher der andere. Er steht für die gesellschaftliche Norm und kämpft gegen die anarchischen und irrationalen Aktionen des dummen August an. Mhm. Ich überlege gerade, es gibt ja auch diese Clowns mit den Tränen hier zum Beispiel auch noch. Immer so gerne bei Leuten, die sich auch Wölfe in die Wohnung hängen.
Ja, das war tatsächlich so die Assoziierung, die ich zuerst im Kopf hatte. Witzigerweise, das geht aber eher mehr so in die Pantomime-Richtung. Genau. Ich hatte aber gerade, ich hab geraten, aber als du sagtest, weißer Clown. Und klar, unter den August kennt man halt den klassischen Clown, Riesenlatschen, breite Hüfte, rote Nase, irgendwie dann so Krusty der Clown mäßig, so die Haare mit der Glatze rumwachsen. Aber wenn du von meinen Zirkuserfahrungen warst, dann wirklich so gedacht, so, okay, das hört sich dann am wahrscheinlichsten an, dass das halt dann der ist, der einfach nur das weiße Gesicht hat.
Es gibt einen Sänger, ich glaube, der nennt sich Puddles Pity Party.
Geil.
Ja, der so verkleidet sich immer als White Clown.
Der so unglaublich tief singen kann.
Ja, und so mega melancholisch auch meist auftritt und so, ist mega schön. Könnt ihr euch gerne mal angucken, wenn ihr einen White Clown sehen wollt.
Nein, das ist das Letzte, was ich sehen möchte.
Das ist ein fantastischer Sänger, wirklich. Kann ich sehr empfehlen.
Steffen, letzte Frage an dich einmal.
Ja.
Welche Zirkusartisten führen zu Kunststücken abgerichtete wilde Tiere in der Manege vor? A. Manipulateure, B. Dresseure, C. Animateure oder D. die Dompteure?
Das sind die Dompteure.
Sehr richtig, Steffen. Die Dompteure. Während Dresseure sich mit Haustieren wie Pferden, Kamelen, Hunden oder Ziegen beschäftigen, richten sich Dompteuren eher diesen wilden Tieren, ne, wie Löwentier, Tiger, Leoparden, Bären, Elefanten oder sogar Seelöwen.
Da habe ich nämlich gerade auch nachgedacht, als ich Dresseur gehört habe, dachte ich mir so, eigentlich ja schon, aber eigentlich sind es ja die Dompteure. Aber bei Dresseur habe ich automatisch an Hunde und Pferde gedacht.
Okay.
Ohne dass ich die Unterscheidung vorher wirklich lebhaft im Kopf hatte. Aber es ist. Ja.
Das ist aber bei Dompteuren zum Beispiel, habe ich noch als Nebensatz hier von wegen, Raubkatzen oder Elefanten bleiben in ihrem Verhalten unberechenbar und immer wieder werden auch erfahrene Dompteure von ihren Tieren verletzt oder gar getötet. Nice! So, ihr dürft wieder auf den Knopf drücken. Ich wollte das nur einmal so ein bisschen als Einführung in das Thema Zirkus mit reinbringen.
Finde ich gut.
Adi, möchtest du Steffen eine Frage stellen?
Hereinspaziert. So, stellt uns doch die eine magische Frage. Ich hab's gerade, ich wollte improvisieren und scheiße, Steffen, Popkultur, ja. Ursprung, Zirkus, gibt's da was?
Gucken wir mal. Der Begriff Zirkus,
Etymologie.
Ja, muss auch rein, ist aber ganz einfach. Könnt ihr euch vorstellen, was das Wort Zirkus bedeutet?
Ist das, ich rate jetzt einfach mal, bedeutet das einfach sowas wie Manege oder einfach dieser Kreis da sozusagen unten, wo die Darstellung der
Womit der Aktion malst du denn Kreise in der Schule?
Im Zirkel. Also genau. Ist es sozusagen der kreisrunde Manege.
Genau. Also im Grunde heißt das Wort Zirkus einfach nur so viel wie Kreis.
Das heißt, Cirque du Soleil ist dann eben sozusagen der Kreis des bla bla bla.
Ja, Soleis. Oder Circus Maximus ist der große Kreis.
Wow, schwierig.
Boah, Geheimnis gelüftet.
Boah. Aber da muss man schon mal ranschneiden. Im Circus Maximus war keine Zirkusshow.
Nein, Zirkus Maximus ist doch hier die Gladiatorenkämpfe, oder nicht?
Ja, Wagenrennen und sowas. Ja. Ne? Das heißt, der Begriff war zwar schon im Umlauf, aber es wurde noch nicht so praktiziert, wie wir das so kennen.
Wird eine Ellipse auch als Kreis bezeichnet?
Ja, ich glaube, irgendwann wird es dann zweckmäßig.
Okay.
Also eine Ellipse ist ja auch irgendwo ein Kreis, nur halt kein runder.
Ja, gut.
Was ist das für eine Erklärung, ey?
Gut, wenn man es so sieht, ist ein Viereck dann auch ein Kreis, nur kein runder.
Boah, ich habe letztens eine riesen Diskussion gehabt darüber, von wegen, ob ein Quadrat ein Viereck ist. Und ich habe die ganze Zeit besteift behauptet, nein, ist es nicht. Und dann wurde ich doch vorgeführt. Und
Ja, jedes Quadrat ist ein Viereck, aber nicht jedes Viereck ist ein Quadrat.
Nein.
Genau. Wo wollte ich ansetzen? Genau, Circus Maximus, kein Zirkus, Spiele, Nebenbei gab es aber natürlich schon auch immer Artisten und Künstler, die so durch die Städte gewandert sind und ihre Kunst vorgeführt haben. Aber wer das so richtig ins Leben gerufen hat, war
P.T. Barnum.
Okay, also wir starten ja theoretisch beim Start vom Zirkus irgendwie schon im griechischen Zeitalter wieder, ne?
Auch noch nicht. Also das ist auch zu früh, weil der Zirkus im modernen Sinn.
Du willst jetzt auf den popkulturellen Ursprung sozusagen eingehen. Also nee, wann das auch.
Na, was ist denn für dich ein Zirkus?
Ein Zirkus ist für mich sozusagen ein fahrendes Volk.
Ja, und da ist es dann quasi Definitionssache.
Okay.
Na, also ist ein fahrendes Volk schon ein Zirkus oder nehmen wir den Begriff Zirkus als das, was wir heute damit verknüpfen? Also klar, es gab vorher schon immer das fahrende Volk von Gauklern, von Künstlern, von Jongleuren, die zusammen durch die Städte gefahren sind. Aber ich fand, das entspricht halt noch nicht so wirklich der Definition von dem, was wir heute Zirkus nennen. Weil die haben ja sich meist nicht irgendwo an einem Platz versammelt und die Leute sind da hingekommen auch, sondern die haben ja ganz oft einfach, haben sich da auf den Markt gestellt und Sachen gemacht.
Ja.
Und dementsprechend kann man auch generell so sagen, der moderne Zirkus, so wie wir den heute kennen, ja, der wurde vielleicht nicht unbedingt von einer einzigen Person erfunden, aber von mehreren Personen maßgeblich geprägt. Und wichtig war dabei im 18. Jahrhundert Philip Astley. Das war ein...
Der Bruder von Rick?
Ja, never gonna give you up, never gonna let you down. Never gonna run. Ich wette, weil Rick Astley ist ja auch Engländer, der ist ja kein Ami. Ich wette, das ist ein Vorfahre von dem. Das ist bestimmt der Urgroßvater oder so. Oder Urgroßvater. der war britischer Reiter und Veteran und wird oft als einer der Gründer oder Mitbegründer des modernen Zirkus angesehen. Er hat nämlich im Jahr 1768 in London eine Reitarena eröffnet. Und ja, klingt erstmal weit weg, ne? Aber da hat er... du denkst schon wieder ums Bumsen, ne? Ja, natürlich.
Boah, schöne Stute hier. Boah, komm das mal.
Wie man sich vorstellen kann, hat er halt angefangen Egon mit Reitkunststücken, die von Musik begleitet wurden. Und da kamen aber immer weitere.
Steffen wird noch roter als sonst.
Der hat irgendwann mal keinen Bock mehr auf uns. Irgendwann steht er auf und geht einfach und sagt, fickt euch.
Aber fickt euch.
Steffen wird rot vor Scham. Ich werde rot vor Wut.
Entschuldigung, Steffen wird zukünftig darauf achten, wie er irgendwas ausdrückt. Könnte das die Jungs darauf bringen?
Ey, ich habe einfach nur Reitarena gesagt.
Okay, Entschuldigung, Steffen.
Aber wisst ihr, was das Wichtige dabei war?
Die Verhütung.
Ja. Und es war vor allem eine Arena, die er extra dafür eröffnet hat.
Ist die Arena richtig gebaut worden oder war das auch so ein Zelt dann halt?
Hier steht, er hat eine feste Arena dafür geschaffen.
Ja, dann ist sie gebaut. Also eine feste Arena ist sozusagen, also ist ja kein, ich sag mal in dem Sinne von wegen schnell abmontierbares Teil, sondern
ja.
Ist halt ein fester also Ort, wo er seine gewesen, Shows macht.
Das war wirklich quasi eine Halle, die er dafür gebaut hat, ja. Und dementsprechend haben wir da eben so ein bisschen dieses Abschweifen von dem fahrenden Volk, sondern du hast eine feste Location, da kommen die Leute hin und gucken sich Shows an, die du konzipiert hast. Und nach dem Reiten kamen halt, wie gesagt, noch andere Kunststücke dazu. Das hat sich dann im Laufe der Zeit einfach entwickelt. Der Typ hat dann immer mehr gemacht. Und dann kommen wir zu einem ganz, ganz Großen aus dem Showgeschäft.
Komm da drauf, okay. Nicht klar.
Der hat auch nichts mit Reiten gemacht, versprochen. Könnt ihr euch vorstellen, welcher Name jetzt kommt?
Penis Teddy Barnum.
Genau, Penis Teddy Barnum.
Phineas Taylor Barney.
Picon Kowalski.
Eine absolute Schlüsselfigur in der Geschichte des, nicht nur des Zirkus, des amerikanischen Showgeschäfts generell, des Marketing an sich. Vielen wird der Name bekannt sein, der hat ja, oder auf ihm beruht ganz, ganz lose der Musicalfilm The Greatest Showman. Auf Unterschiede gehe ich gleich auch nochmal kurz ein. Im Grunde war der schon immer sehr geschäftstüchtig. Also sein Vater hatte so einen Gemischtwarenladen und da hat er angefangen mit Lotterielosen, hat die verkauft. Und zu gewinnen gab es das Verpackungsmaterial, was sein Vater von dem Gemischtwarenladen wegschmeißen wollte.
Geil.
Also man könnte auch sagen, okay, der war schon relativ gewieft und vielleicht auch eher darauf aus, Geld zu machen, als ein sauberes Geschäft zu machen. Der ist dann aber später schon relativ stark in dieses Lotteriegeschäft eingestiegen und hat damit auch ein bisschen Kohle gemacht. Und dann ist er nach New York gezogen.
1834.
Weil das Geschäft mit der Lotterie verboten wurde. Also du durftest kein Lotto spielen. Und deswegen hat er einen Neuanfang für sich gesucht, hat da auch nochmal ein Geschäft aufgemacht und eine Taverne haben die geführt. Und das hat ihm aber nicht gereicht. Er wollte hoch hinaus, wie gesagt, es war ein sehr tüchtiger Geschäftsmann. Und dann hat er eine Story gehört von einer Frau namens Joyce Heth. Und diese Frau war alt. Und zwar so alt, dass von ihr behauptet wurde, ich weiß gar nicht, ob sie selber diesen Claim aufgestellt hat, sie sei die Amme von George Washington gewesen. Und dementsprechend 160 Jahre alt.
Ja.
So hat man sie verkauft. Es war eine schwarze Frau, muss man dazu sagen. Das ist deswegen wichtig, weil damals war die Sklaverei in den Staaten noch erlaubt. Das war, wie gesagt, um 1830 rum. Und die Sklaverei wurde, glaube ich, erst 1871 oder so abgeschafft. Das heißt, P.T. Barnum, Geschäftsmann wie er ist, hat sich gedacht, gut, ich schaue mir das mal an, hat mit dem Typen gesprochen, der die Vermarktungsrechte an dieser Frau hatte und hat für $1,000 diese Vermarktungsrechte abgekauft.
Vermarktungsrechte, das ist so, die Gänsehaut bei, ne?
Also, da gehe ich gleich auch nochmal ein bisschen drauf ein, weil es ist natürlich ein Kind der Zeit irgendwie, das war damals schon normal. Man muss aber irgendwo auch sagen, P.T. Barnum war zumindest in seinen frühen Jahren, und das war relativ gut belegt, weil er auch nebenbei so eine Zeitung mal geführt hat, als er noch in Connecticut gewohnt hat. Der hat sich selbst als sehr christlichen Menschen betrachtet und dieses Christentum so ausgelegt, dass für ihn alle Menschen vor Gott gleich sind. Das heißt, er war jetzt kein krasser Rassist. Er hat gesagt, Gott hat alle Menschen geschaffen, deswegen sind alle Menschen gleich viel wert vor Gott. Das heißt, im Grunde war er da eigentlich ein okayer Dude für die Zeit, aber er hat eben trotzdem auch, wenn es dann um Geld geht, mitgespielt, wenn es sich angeboten hat. Er war stark opportunistisch veranlagt. Und mit dieser Frau hat er in New York dann Werbung gemacht und von den $1,000, die er bezahlt hat, hat er dann, ich glaube, $3,000 dafür eingenommen. Hat also gut Reibach gemacht damit. $1,000 waren schon sehr, sehr viel Geld damals in der Zeit. Das muss man natürlich immer bedenken. Und dann ist er mit der richtig rumgetourt. Und so fing er seinen Einstieg in dieses Geschäft mit, Kuriositäten.
Darf ich dazu auch einmal kurz was sagen?
Klar.
Zu diesen Kuriositäten. 1834 ist er ja nach New York gezogen und hat da das American Museum eröffnet. Also in New York. Und
genau,
hat er neben ausgestopften Vögeln, Ritterrüstungen und einem Flohzirkus, hat er kleinwüchsige Menschen mit Albinismus und andere Freaks dargestellt. Als sein Kuriositätenkabinett, wie es halt so schön bezeichnet wurde, auch unter mysteriösen Umständen abbrannte, verlegte er und er hat sich selber als König Humbug bezeichnet, verlegt er seine Machenschaften mehr und mehr auf dieses Zirkusgewerbe. Mhm. Und seine menschlichen Ausstellungsstücke nahm er mit, präsentierte sie in Freakshows und in Sideshows.
Wenn du sagst Zirkusgewerbe, spielst du darauf nur ab, dass er quasi gesagt hat, scheiße, meine Mitbewerber haben meine Lagerhalle oder meine Ausstellungsstätte abgefackelt. Ich bin jetzt immer auf Wanderschaft, damit es halt so nicht mehr passieren kann. Spielst du darauf ab, wenn du das so sagst mit Zirkusgewerbe?
Nein, aber Zirkusgewerbe, er hat einen wirklich normalen Zirkus betrieben nachher und hat da aber eben seine Freakshows und Sideshows dann eben, also die Freakshows als Sideshows sozusagen betrieben, okay, und das gezeigt. Bei ihm trat zum Beispiel auch Lionel der Löwenmensch auf, dessen Körper fast vollständig bis zu 20 Zentimeter lang dichten blonden Haar bewachsen war. Den hat er mit 11 Jahren sozusagen schon erstmals in den USA rumgezeigt auf Jahrmärkten. Und der wurde wegen seinem Aussehen als Missing Link als Bindeglied zwischen Mensch und Tier angepriesen. Warum er ein Löwenmensch sein sollte, war die Legende halt, dass seine Mutter während der Schwangerschaft mit anschauen musste, wie ihr Ehemann von einem Zirkuslöwen zerfleischt wurde. Deswegen ist der Junge so haarig geworden.
Ja, das ist brutal. Aber ich finde, es gibt eine Geschichte, also das mit Joyce Heth, mit dieser alten Frau, die übrigens dann verstorben ist und wieder auch für Geld öffentlich autopsiert wurde. Da haben die dann herausgefunden, die war maximal irgendwie 80, 81. Es ist trotzdem schon auch alt für die Zeit, aber bei weitem eben keine 160. Hm. Genau, sie hat's selber auch dargestellt, weil die hat dann immer Lieder gesungen, die sie wohl dem kleinen George Washington immer vorgesungen haben wollte und sowas.
Ich habe da noch krasse Geschichten nachher in dem Thema Freakshows, gerade wegen diesem Ausstellen von irgendwelchen Toten.
Mm. Ja, glaube ich.
Nur um weiter Geld zu machen.
Ja, weil es gab auch eigentlich gab es sogar mehrere schöne Geschichten auch, weil es gab den ersten Kleinwüchsigen, den er ausgestellt hat, in Anführungszeichen, Charles Stratton war der Name. Das war ein entfernter Verwandter von ihm sogar. Und er hat den mit 4 entdeckt, oder die Mutter von ihm hat P.T. Barnum angesprochen, so hier, hey, ich habe hier einen kleinen Freak, geh mal ein bisschen Kohle. Und er hat tatsächlich diesem 4-jährigen Kind total ausgebildet, so als Sänger, als Tänzer, damit er lustige Sachen machen kann. Hat den dann nach New York gebracht und hat den Leuten erzählt, der ist 11, damit es eben noch mal erstaunlicher ist, wie klein der ist. Und hat auch erzählt, der kommt aus England, weil die Leute lieben Sachen aus Europa. Also er wusste, wie man Sachen verkauft. Und das Interessante ist, dass er als Schausteller die Leute verdammt gut bezahlt hat. Charles Stratton hat später richtig viel Kohle gemacht und hat P.T. Barnum, als sein Museum 2-mal abgebrannt ist, sogar wieder auf die Beine geholfen, finanziell klarzukommen. Also sein eigener Freak hat ihn gerettet und die hatten eine sehr, sehr innige Beziehung. Und das Gleiche fand auch statt mit auch eine ähnliche Geschichte wie mit dem Löwenjungen, dem Man-Monkey, William Henry Johnson. Der hatte, glaube ich, eine Krankheit, die hieß Mikrocephalophonie. Auf jeden Fall eine Krankheit, wo das Gehirn nicht mitwächst. Und der hatte einen sehr, sehr kleinen Kopf. Und den hat er einfach in so ein Affenkostüm gesteckt. Und da auch dann wieder gesagt, auch ein Missing Link. Weil damals, um 1860 rum, kam halt die Evolutionstheorie von Darwin raus.
Ja.
Und deswegen waren die Leute total gierig auf solche Sachen. Weil du hast gemerkt, okay, die Wissenschaft macht Fortschritte, die Kommunikation untereinander läuft viel besser. Und die Leute waren richtig gierig, so darauf zu erfahren, was gibt es alles so in der Welt. Und das hat sich P.T. Barnum einfach zu Nutzen gemacht.
P.T. Barnum war ja auch das, wie wir bei uns in der Esoterik-Folge angesprochen haben, der diesen Satz geprägt hatte. Was war das? Etwas für alle? Oder alles für... Nee. Wie war das nochmal? Etwas für jeden? Mäßig so?
Ja, irgendwie so.
Naja, das war ja einfach nur diese Erklärung davon, von wegen, dass er mit seinen Shows wirklich irgendwo was für jeden Menschen dabei hatte, das ihn interessieren könnte. Und das war ja eben so auf diese Esoterik, halt beim Horoskop.
Genau.
Dieser Ausspruch so genommen. Genau, dass du halt für jeden immer etwas dabei ist.
Dass du halt bei der Wahrsagerei im Speziellen das halt so verallgemeinerst, dass sich jeder wieder drin finden kann. Und genau so hat er seine Schaustellerei halt aufgebaut, dass er halt einfach jeden angesprochen hat.
Und also jeder dieses typische wegen das Atmen fällt ihm heute nicht sehr schwer. Oh, ich atme auch. Also
genau,
muss es ja. Ja, das für mich ja sein. Oh.
Genau. Und man muss ja sagen, warum hat Barnum jetzt so diesen Riesennamen? Warum erzählen wir darüber, wenn wir doch in Europa wohnen und der in Amerika ansässig war? Der Typ ist regelmäßig nach Europa gefahren. Und zwar mit der kompletten Mannschaft. Die haben Queen Victoria damals getroffen, die übrigens sehr großer Fan von Charles Stratton war, also von dem Kleinen. Der, ich glaube, Tom Thumb haben sie ihn genannt. Das ist die englische Version vom
dem Däumling.
Dem Däumling, genau.
Nils Holgersson.
Im Grunde ja. Also das war auch in Europa ein extrem großer Name. Und der hat das Ganze auch umgedreht. In The Greatest Showman sieht man ja auch, dass er diese eine schwedische Opernsängerin nach Amerika holt. Das hat er wirklich gemacht. Und hat damit auch echt viel Kohle gemacht. Hatte aber keine Liebesbeziehung zu ihr. Das haben die einfach in den Film eingebaut, weil es interessanter war. Und weil es die Klatschpresse damals so berichtet hat. Aber soweit man das weiß, war das nie der Fall. Nur als seine Frau gestorben ist, da hat er dann direkt, ich glaube, 2 Monate später in Deutschland irgendeine 26-Jährige geheiratet, obwohl er schon über 60 war. Naja.
Und sie ist auch unter mysteriösen Umständen gestorben, wahrscheinlich, die andere.
Mhm.
Ja, ganz zufällig, oh Mann.
Ja. Aber genau, so wie du das gerade schon erzählt hast, als sein Museum dann 2-mal abgebrannt ist, hat er dann tatsächlich da, wo heute der Madison Square Garden steht, da hat er angefangen, seinen Zirkus aufzubauen.
Ja.
Und da war er dann auch nicht mehr alleine mit drin. Er war da fast nur noch für den Namen und in beratender Funktion. Aber es fußt halt alles auf dem, was er vorher gemacht hat. Dieses American Museum, das war eigentlich der Shit. Das war P.T. Barnum.
Geil. Ja. Wollen wir jetzt gleich schon mal auf weitere Freakshow-Sachen eingehen? Oder soll ich das nachher noch einmal reinwerfen?
Also ich kann auch kurz fertig machen. Ist nämlich nicht mehr viel. Weil, ich finde, dass das 19. Jahrhundert ist der popkulturelle Beginn der Zirkusse, wie wir sie kennen. Gerade eben durch unter anderem P.T. Barnum, aber auch durch die Erfindung der modernen Zelte.
Mm.
Weil so ein Zirkuszelt, wie wir es heute kennen, gab es früher halt nicht. Vor allem eben auch wegen der schlechten Materialien. So erst als Kunststoffe so langsam aufkamen, konnte man Zelte bauen, die groß genug waren, die stabil genug waren, die wasserdicht waren vor allem auch. Das ging vorher nicht. Und deswegen war es ein Ding der Unmöglichkeit, so ein Riesending aufzubauen. Und damit kam das Ganze auf. 1905 noch erwähnenswert wurde der Zirkus Krone von Karl Krone gegründet. Einer der größten und bekanntesten Zirkusse in Europa. Ja. Ich glaube, in München sind die mittlerweile so fest ansässig. Und die gibt's ja auch heute noch.
War ich auch schon mal.
Ja. Und was mich überrascht hat, ist, der Cirque du Soleil wurde 1984 gegründet.
Hm. Ja.
Das ist voll spät, Mann.
Ja,
ist es naja. So, ja.
Ich dachte, die wären so traditionsträchtig, aber nein, die sind einfach nur riesig.
Nee, sind sie. Sie sind traditionsträchtig, weil die von vornherein halt diesen Ruf und diesen Flair und dieses Etablissement so aufgebaut haben, dass die sich halt diesen Kultstatus erarbeitet
haben. Ich gehe mal davon aus, ich meine, diese Artistennummern haben wir aus jedem oder aus allen möglichen Zirkussen weltweit ja sowieso schon alle mitgenommen. Mhm. Deswegen haben sie halt diese Tradition in dem Sinne weitergeführt. Aber
ja, gut, das stimmt. Und wisst ihr, woher der Cirque du Soleil kommt?
Ja, Frankreich, Paris.
Ja, möchte man meinen, ne?
Aber?
Der Typ kommt aus Kanada.
Oh, ist auch Frankreich.
Irgendwie schon, ne?
Ja, ernsthaft, wir sprechen nur Französisch.
Ja, ja gut, der franco-kanadische Teil, ja. Das ist aber wie Schweiz, ne? Da gibt's auch einen Franco-Schweiz, also ein französischer Schweiz-Teil. Die sind sich aber selbst untereinander wohl nicht grün. Gerüchten zu.
Ich habe eine Frage an Adi. Sagt dir die Fettuccini Brothers was?
Die Fettuccini Brothers, die sagen mir was, ja. Der Name sagt mir was, kennst
Den Zirkus kennst du? Fettuccini Brothers, wo man sozusagen aus einer Kanone geschossen wird und einen Topf als Helm benutzen muss. Du hast es selber vorgelesen, mein Freund. Oh. Monkey Island, natürlich, Teil 1.
Das hast du nicht aber dran reingekriegt, ey. Ja.
Die Fettuccini Brothers, es ist so gut, ey. Ich bin Bobbin, bist du meine Mutter. Aber Cirque du Soleil kommt aus Kanada, okay. Ich wäre echt davon ausgegangen, ganz ehrlich, so wie sie das aufbauen, das Prestigemäßige, dass es wirklich auch aus dem späten 19. Jahrhundert kommen müsste.
Ja, hätte ich halt auch gedacht, aber die haben sich halt super schnell einen super großen Namen gemacht, vor allem weil die halt heftig sind.
Ja.
Also die haben circa 1200 Artisten aus circa 80 Ländern und insgesamt arbeiten 4000 Menschen beim Cirque du Soleil.
Ui, das ist toll. Aber 1200 Artisten?
Ja.
Aber wahrscheinlich, weil sie sich eher abwechseln dann immer, oder was?
Ja, ich schätze auch an mehreren Standorten gleichzeitig.
Ja. Ach so, ja, okay. Entschuldigung, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte nur so von wegen, okay, wenn die jetzt 7 Tage die Woche irgendwie jetzt den Zirkus aufhaben, dann wechseln sie halt immer. Nee, aber klar, mehrere Standorte, das ist sinnvoll.
Und noch ein Sidefact, ich glaube, der Zirkus Krone war's. Ja, kann auch sein, dass es Müll ist, aber ich wollte es jetzt trotzdem nochmal reinwerfen. Ich glaube, die haben keine echten Tiere mehr, sondern benutzen Hologramme.
Allgemein ist Hologrammtechnologien vor allem. Also Tierhaltung und Zirkus ist ein Thema. Also ist wirklich. Und
ich gehe in einen Zirkus, um Todesangst zu haben und zu sehen, wie ein Dompteur zerfleischt wird und möchte nicht irgendwelche Scheißhole. Nein, okay.
Aber Moritz, willst du erstmal noch die Freaks machen und dann kommen wir zu den Tierchen?
Wir kommen auch gleich nochmal zu eigenen Geschichten, die wir nochmal reinbringen müssen. Würde aber ganz gerne, weil du gerade das P.T. Barnum noch reingebracht hattest, ein, zwei, drei skurrile Sachen erzählen aus der Freakshow, damit wir dieses Thema auch so ein bisschen einmal wieder zur Seite schieben können. Mhm. 1889 hat der auf Sizilien geborene Francesco A. Lentini wegen seiner drei Beine als dreibeiniger Fußballstar wurde er angepriesen und reiste eine ganze Zeit wirklich mit dem US-Zirkus über die Lande. Julia Pastrana gab's auch und die wurde vom Schausteller Theodor Lent, weil sie 1,38 Meter nur groß war. Und struppiges Bart haben Kinn hatte, Oberlippe und Stirn wirklich komplett zu waren. Die wurde angeblich in Mexiko in einer Höhle entdeckt. Und der Theodor Lent kaufte 1834 das gerade frisch geborene Kind der Mutter ab und nahm es dann mit, um es eben aus Europa mit, um es in Amerika zur Schau zu stellen, wo sie dann spanische Tänze vorführen musste oder Lieder dann eben vortragen musste. Was schon heftig ist. Lent hat auch seine Affenfrau, Julia, hat er später dann sozusagen immer mehr von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Ich sag mal, außerhalb der Zirkusnummern. Hat sie auch sogar noch geheiratet, damit er sie lebenslang an sich binden kann. Krass. Die haben dann, nachdem sie gestorben oder kurz bevor sie gestorben ist, haben sie noch ein Kind bekommen. Das Kind ist auch mit extremer Körperbehaarung sozusagen geboren. Das Kind lebte nur wenige Stunden, ist dann auch gestorben. Und als die Mutter dann gestorben ist und das Kind gestorben ist, hat er die beiden 5 Tage nach der Geburt einbalsamieren lassen und im Petersburger Museum ausstellen lassen, bis die Körper begannen zu faulen. Später wurden die beiden im Auftrag sogar ausgestopft und ein anatomisches Museum in Wien verkauft.
Alter.
Die Zeit der Freakshows ging aber damit nachher rapide weg und besonders in Europa, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Und zwar, weil in den Schützengräben diese ganzen zerstümmelten Leute und auch Soldaten die Leute eher davon abgehalten haben, sich sowas angucken zu wollen. Das war zu nah nachher für die.
Ja, und, verständlich.
Es gab dann auch gewisse Freaks, zum Beispiel einer, der hieß Karl Hermann Untern, der ist ohne Arme geboren und konnte trotzdem sein Leben sozusagen so leben wie ein normaler Mensch. In dem Sinne hat er sich das alles selber beigebracht. Und der ist dann auch als Experte sozusagen durch die ganzen Lazarette gezogen, um den Leuten beizubringen, wie sie halt ohne Gliedmaßen überleben können.
Krass.
Das ist wirklich derbe. Und so, das wäre jetzt aber noch ein kleiner Einschub zu diesen Freakshows gewesen. Also Freakshows im Grunde genommen eine widerliche Art und Weise, Geld zu machen mit Menschen, die irgendwelche Abnormitäten an sich haben.
Ja, ich finde, das ist so eine absolute komische Grauzone der Zeit irgendwie, weil auf der anderen Seite musst du ja auch sagen, dass es A, die komplette Gesellschaft war, die da falsch gehandelt hat, weil die so gierig auch darauf waren, irgendwie andere Leute zu sehen. Und wenn du die Leute nicht so präsentiert hast, dann lebten diese Leute als Einsiedler. Irgendwie alleine eingesperrt oder mussten zu Hause gepflegt werden oder sonst irgendwas.
Ja, auf der anderen Seite, das gleiche Prinzip, was wir damals mit der Freakshow haben, haben wir heute immer noch. Schau dir doch mal Bauer sucht Frau oder sowas an.
Ja. Du willst jetzt Bauer sucht Frau mit irgendwie mit der Freakshow.
Wir haben heutzutage Menschenrechte, das ist das Ding. Wir haben Menschenrechte.
Ja, aber zur damaligen Zeit war es doch wenigstens so weit halbwegs, man kann es halt schönreden, aber man hat sie dann wenigstens von ihrem Eremitentum zusammengefärscht, ist man dann halt auf Wanderschaft
und gegangen. Ausgenutzt.
Ja, aber scheinbar nicht alle, weil ansonsten hättest du ja nicht einen Petey Barnum gehabt, der ja auch die Leute entsprechend gut entlohnt hat. Aber die hatten
Warum wurden Menschen, die damals in der Unterzahl waren, versklavt?
Der Zeitgeist, fertig. Ja. Ich finde
trotzdem nicht richtig.
Ja, natürlich ist es nicht richtig, aber es ist doch immer noch
schöner. Ja, aber deswegen such doch nicht das Gute da drin.
Es ist doch immer noch löblicher, sag mal, in Gemeinschaft scheiße behandelt.
Es ist löblicher, jemanden im Haus arbeiten zu lassen, als auf der Baumwollplantage. Natürlich. Das ist schöner. Da kriegt man keinen Sonnenbrand. Die Leute haben wieder regelmäßig zu essen. Und sie haben Kleidung. Du weißt ganz
genau, auf was ich hinaus möchte.
Nein, es ist grundsätzlich ein komplett falsches Thema, diese Freakshows. Es ist egal, wie die behandelt wurden. Auch wenn,
aber die hatten dann wenigstens, waren sie nicht mehr alleine. Die hatten dann wenigstens Gesellschaft, soziale Interaktion.
Aber er hat uns Autobahn gebracht. Ernsthaft jetzt mal. Fickt euch. Nein.
Es ist zu großen Teilen
nicht das Gute in dieser Scheißsache.
Es ist zu großen Teilen ein sehr schlimmes Thema. Absolut. Vor allem, wenn eben sowas wie Vermarktungsrechte an Menschen gekauft werden. Sehe ich total ein. Gehört verboten.
Power sucht Frau.
Darf man nicht machen.
Power sucht Frau.
Wie gesagt, ich finde so jemand wie Charles Stratton zum Beispiel, der später übrigens auch bei Petey Barnum eine andere kleinwüchsige Frau kennengelernt hat und die dann geheiratet haben und die zusammen ein glückliches Leben geführt haben.
Moritz, siehst du genau das?
Also der Typ hat so viel Asche gemacht.
Und dann von Petey Barnum als Kegeln benutzt wurde, ne?
Ja. Nee, pass mal auf, der konnte sich mit seinen Geschäften herausziehen aus diesem Freakshow-Geschäft, ist dann später aber freiwillig wieder zurück zu Petey Barnum gegangen, weil er Bock drauf hatte. Also es war nicht alles scheiße, aber oft wenn du halt schon auch.
Irgendwo ein sicheres Zuhause hast, aber halt solche Sachen hast wie von wegen, okay, du wirst halt den Menschen ausgestellt, Leute bespucken dich, Leute machen Fotos jetzt in dem Sinne, ne? Leute machen sich lustig über dich, aber du hast abends was zu essen oder du musst selber auf eigenen Beinen stehen mit irgendwas und da würdest du natürlich auch dahin wieder zurückgehen.
Na, ich weiß nicht, der Typ war steinreich.
Warum gehen manche Leute wieder zurück in den Knast? Weil sie da ein sicheres Leben haben.
Ja, aber der Typ war frei. Das war ja kein Sklave. Der hat viel Geld verdient, war dann frei und hat sich gedacht, nö, ich will aber noch ein paar Shows machen. Und ist dann zurückgegangen. Also sowas gab's halt auch. Trotzdem gab es natürlich auch ganz oft die Situation, die du gerade angesprochen hast. Die Leute wurden beschimpft, bespuckt, haben den Leuten Angst gemacht und wurden von anderen Leuten wahrscheinlich auch teilweise sehr beschissen bezahlt. Klar,
ganz ehrlich, alles. Bis auf die Pornoindustrie, die auf den einen mit den drei Beinen sozusagen aufmerksam geworden ist. Zu Recht. Egal, nein. Also wie gesagt, meiner Meinung nach finde ich diese Freakshows, es ist eins der gruseligsten Dinger, die du dir vorstellen kannst, was auch eins der heutigen Mysterien darüber ist, warum Zirkusse aus diesem späten 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert immer so als gruselig noch oder mysteriös wirken. Weil sie halt Wahrsager hatten, weil sie halt diese Freaks hatten, weil sie wirklich irgendwelche zerstümmelten oder wie gesagt, siamesische Einzelkinder, oder? Ne? Die hatten ja alles da. Und was den Leuten Angst gemacht hat, du guckst ja heute auch Horrorfilme an, ne? Ja. Weil du einen Genuss an dieser Angst hast. So, du kannst danach wieder nach Hause gehen und bist dir sicher, aber das macht halt diesen Grusel von Zirkussen zum Beispiel aus. Auch,
ja.
Auf Clowns gehen wir auch nochmal ein.
Ja, ich möchte hier auch nochmal betonen, Petey Barnum war so im Großen und Ganzen kein guter Mann. Und auch teilweise moralisch sehr, sehr fragwürdig unterwegs, auch seiner eigenen Familie gegenüber. Als seine erste Tochter gestorben ist, war der gerade in Europa. Und anstatt irgendwie direkt dahin zu fahren, zu seiner Frau und seinen anderen Kindern, ist er erstmal in Europa geblieben. Auch als seine Frau gestorben ist, war er gerade in Europa und anstatt rüber zu fahren, ist er in Europa geblieben und hat halt die andere Frau geheiratet. Also teilweise echt ein paar weirde Moves und eben auch gerade geschäftlich sehr, sehr viele fragwürdige Moves. Stellt euch im Grunde so eine Mischung vor aus Donald Trump und Michael Jackson. Kein Scheiß. Das ist, also ohne Kinder anpacken, aber
ach so, okay.
So von diesem fast
die
schon,
waren halt nur kleinwüchsig, ne? Also
ja, also fast schon dieses megalomanische, dieses die Show muss immer größer werden, immer beeindruckender. Der hat, das war der erste Typ, der sich sowas wie eine Neverland Ranch gebaut hat. Der hat sich so eine riesen Villa gekauft. Der hat die Iranistan genannt und da fanden auch Shows statt und sowas. Und der hat ganz oft Leute dahin eingeladen und. Also das war auf der einen Seite so ein extremer wirklich Showman, das muss man sagen. Und auf der anderen Seite aber auch so ein super gewiefter, teilweise hinterhältiger Geschäftsmann, der aber zu seinen Artisten immer irgendwie drum bemüht war, eine gute Beziehung zu pflegen, die gut zu bezahlen, was man auf der einen Seite eben so sehen kann, okay, macht er das jetzt, weil er die wirklich gern hat und weil er will, dass es denen gut geht? Oder weil es quasi das ist, was ihnen den Profit
Naja, Steffen, eigentlich hat er das gemacht, was heute ganz, ganz viele Arbeitnehmer vermissen. Er hat sein Personal fair und gut behandelt und richtig bezahlt und hat dadurch das Geschäft halt zum Laufen gebracht und hat es weiter dadurch fluktuieren lassen, weil die Leute, obwohl sie Freaks waren, sich halt trotzdem wohlgefühlt haben. Ja. Und in Bezug auf Freaks und halt Sonderlinge oder wie auch immer oder halt auch mit Menschen, die halt beeinträchtigt sind und die dargestellt werden. Ich erinnere nochmal hier an den Holiday Park, den es in Rheinland-Pfalz gibt. Der hatte das Lilliputland. Und zwar war das ein Zufluchtsort. Der hat innerhalb des Parks war quasi ein Wohnort für Kleinwüchsige. So, und da sind ganz, ganz viele Kleinwüchsige aus Europa sind dorthin und die haben sich dort dann quasi im Lilliputland, haben die sich als Zwerge verkleidet und haben dann quasi halt da wirklich Kinder bespaßt mit allem drum und dran. Und das Ganze ging, haltet euch fest, bis 1994. Wow. Da haben, also 19, Scheiße. Also das wurde, glaub, 90 rum, 92 wurde das eingestellt, aber der letzte Kleinwüchsige ist erst 94 aus diesem Park raus. Und selbst ich habe das noch mitbekommen. Ich bin 86er Baujahr und ich glaube so mit 6, 7 war das erste Mal, wo ich dann auch in den Holiday Park bin und kann mich noch an halt die Kleinwüchsigen erinnern. Die haben dort einfach mit zum Interieur gehört. Also das ist gar nicht mal so lange her, wenn du das Zeitgeschehen mal so auf der Zunge zergehen lässt, dass halt wirklich sowas noch gang und gäbe ist. Und das gibt es jetzt auch noch in China. Habe ich so eine Reportage gesehen. Dort gibt es eigene Dörfer für Kleinwüchsige, die dann untereinander leben. Natürlich dann auch separiert oder weil nicht geduldet, aber die organisieren sich dann auch so und sind dann halt trotzdem irgendwie geduldet.
Geil. Wahnsinn. Ich habe im Bekanntenkreis habe ich auch kleiner gebaute Leute, sage ich jetzt mal so. Ich finde dieses Kleinwüchsig, Zwergwüchsig darf man nicht sagen, ne? Kleinwüchsig. Ne?
Kleinwüchsig ist es, glaube ich.
Kleinwüchsig, ja genau, kleinwüchsige Leute. Und das ist wirklich schon Wahnsinn, wie sich das halt so weiter, ne? Der Vater, die Mutter, beide wirklich klein, dann die Kinder, auch alle klein, die sind jetzt so erwachsen, dass sie auch schon eigene Kinder haben, die dann auch wirklich klein sind. Und ich fand das früher, als Kind fand ich das immer so lustig. Also wirklich, das konntest du ja dann noch gar nicht einordnen. So.
Klar.
War das auch dein erstes Mal, wo du da so, was du mit Zirkus in Verbindung bringst?
Du bist ein Pisser, Alter.
Es hätte eine bessere
Überleitung
geben können.
Du bist so ein blöder Pisser. Nein.
Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht?
Das ist eine ganz normale Familie, Adi. Du kannst ja doch nicht echt sagen.
Du bist so ein blödes Stück Scheiße, echt wirklich. Aber ja, ich habe sie damals vorgeführt. So habe ich meine erste Mark auch sozusagen im Ferienjob verdient. Da hast du vollkommen recht, Adi. Also.
Pipi-Fram.
Ja, Pipi-Fram, aber. Vor allem mein Pimmel immer raushängen. So.
Aber das Gute ist ja Skyline hier, deswegen können wir sowas alles drin lassen.
Oh, stimmt, Gott sei Dank. Oh, danke, danke. Also. nee, die ersten Male mit der Verbindung Zirkus war wirklich dieses wandernde Volk, sag ich jetzt mal, das hier wirklich kleine Zirkusattraktionen dann irgendwo aufgeführt hat in ihren Zelten. Die sind ja vorher mal von Haustür zu Haustür gezogen und haben dann versucht, immer noch irgendwie Spenden zu sammeln, was ich schon immer recht gruselig fand, weil diese Leute einfach, ich sag mal, dieser normalen, ich sag mal, gepflegten Erscheinung oder sowas nicht entsprechen, wie du es halt gewohnt bist. So. Und das fand ich damals schon wirklich schwierig, weil klar hast du immer irgendwie so gehört von wegen, ja, der Clown ist da und das fandst du als Kind natürlich immer noch witzig. Und dann bist du da auch hin und hast ja mit der Schulklasse dann zum Beispiel sowas mal angeguckt. Obwohl ich meine Zirkus Krone bin ich noch sogar mit den Bekannten, mit denen ich auch in Disneyland und sonst wo gewesen bin, bin ich auch im Zirkus Krone gewesen. Und das war schon hardcore. Also da haben wir Tiershows gesehen, haben wirklich richtige Artisten gesehen, die da auch wirklich an so einem Seil über die kompletten, über das komplette Publikum rüber geschwungen sind und sowas. Und das war in Hamburg, damals Zirkus Krone, als sie da gewesen sind. Und das ist riesig aufgezogen worden. Also, das war ja, du bist da rein und gerade als gefühlt vierjähriger Junge oder sowas, dann hast du einfach ein riesen Stadion vor dir. Und da konntest du es aber noch nicht so einschätzen. Also ich war nie Clowns gegenüber irgendwo positiv gestimmt. Ich fand es damals schon immer sehr gruselig, weil Clowns haben halt eine Maskerade drauf, ne? Also du siehst halt nicht von wegen, meinen sie es jetzt gut, meinen sie es nicht gut. Und es ist immer alles unvorhersehbar, was Clowns machen.
Also du bist einer dieser Menschen, die Angst vor Clowns haben.
Ja.
Aber da es gab kein Initialereignis? Hast du keinen Film gesehen, der das ausgelöst
hat? Doch, natürlich. Ich habe ja schon relativ früh habe ich S geguckt. So.
Ja, okay. Ne?
Wie soll es auch anders sein? Es ist immer S.
ich habe hier sogar in meinen Recherchen, da muss ich jetzt aber ganz kurz, weil ich da noch gar nicht sein wollte, habe ich sogar die Koulrophobie, das ist die Angst vor Clowns. Das ist einfach wirklich dieses Ding, du kannst nicht sehen, was für einen Ausdruck sie gerade in den Gesichtern haben. Sie können sich halt schminken, wie sie wollen, ne? Ein fieses Gesicht, ein trauriges Gesicht und so. Und gerade durch diese Negativdarstellung, die du auch von außerhalb natürlich irgendwo mitbekommen hast, ne? Wenn es immer hieß, von wegen der Clown und kommt und es und sonst was alles. Also ich glaube, bewusst wurde es mir nachher erst so mit 8, 9 oder so, dass Clowns wirklich gruselig für mich sind.
Krass.
Und du hast halt auch in filmischen Darstellungen so, hast du immer wieder das Bild des Clowns, der irgendwo böse ist. Ich bringe jetzt nochmal einen Clown mit rein. Und zwar das Gruselige von diesen Clowns kommt ja auch alleine durch, sagt euch der Name John Wayne Gacy was.
Oh ja. Also da muss ich auch wirklich sagen, ich habe keine Angst vor Clowns. Aber John Wayne Gacy ist die absolute Horrorvorstellung meiner Albträume, glaube ich.
Warum? Ja. Der Clown, der als Serienmörder bekannt wurde, hieß John Wayne Gacy. Er war in den USA aktiv und wurde für die Vergewaltigung und Ermordung von 33 Jungen und jungen Männern zwischen 1972 und 78 verurteilt.
33.
Genau, Gacy war als Killer-Clown berüchtigt, weil er oft in seinen selbstgenähten Clown-Kostüm auftrag und als Pogo der Clown auf Straßenfesten Kinder unterhielt oder auf Geburtstagen und sowas. Ne? Also das ist ja wirklich das Gruselige. Der hat einfach Kinderpartys gemacht. Und dann hat er irgendwo Kinder getötet.
So abgefuckt.
Und wenn sowas halt durch die Medien geht, wird auch ein Buch geschrieben darüber, wie ein Killer-Clown irgendwo in den Abwasserkanälen wohnt und dich mit einem Luftballon lockt. Und das war einer so der härtesten Filme, die ich als Kind gesehen habe.
Es wird halt popkulturell ausgeschlachtet, ne?
Ja.
Clown-Horror.
Absolut.
Clown-Pornos.
Wobei, ich finde, John Wayne Gacy ist so viel mal gruseliger als S.
Habt ihr American Horror Story gesehen mit diesem Clown, den sein Unterkiefer sozusagen fehlte?
Ah, ja, es dämmert mir so leicht.
Ich glaube, das war auch so Pogo der Clown-mäßig. Aber das, oh, ich kann es nicht ab. Ne? Wenn ich irgendwo auf der Straße einen Clown sehe, ich wechsle auf die Straßenseite oder verlasse das Land. Also.
Hattest du Panik in dieser Horror-Clown-Ära?
Jein. Also wir hatten hier ja keine großen Horror-Clown. Natürlich, ich fand das immer, ich habe mir die Videos angeguckt, weil ich sie extrem gruselig fand. Ne? Mhm. Ich fand das wirklich extrem gruselig. Nachher wurde es einfach so überspielt. Aber ich habe mir auch immer gesagt, würde mir mitten jetzt in der Nacht irgendwo am Straßenrand so ein Clown da stehen. Ich finde es schon schwierig, wenn da irgendein Mensch einfach nur steht. Ernsthaft. Es muss nicht mitten im Wald irgendwo im Dunkeln ein Mensch stehen und mir zuwinken.
Ja, das war irgendwie so ein absoluter Tiefpunkt der Gesellschaft irgendwie.
So, und wir haben ja heutzutage immer noch irgendwo wahrscheinlich Leute, die immer noch nicht an Autos, wo immer noch keine Autos vorbeigekommen sind und die da immer noch warten, dass sie endlich ihren Clown-Auftritt machen können.
Aber was ich bei Clowns halt so spannend finde, da wird mir immer noch die eine Folge von den Kackis in Gedächtnis bleiben, wo ich das erste Mal so von Tobi erklärt bekommen habe, dass die Gesichtsbemalung von den Clowns, dass die halt echt vererbt wird. Und dass diese Musterung des Clowns-Gesichts, dass das halt auch immer einer gewissen Clowns-Kategorie zuzuordnen ist. Also ob du jetzt quasi so ein lustiger August bist oder ob du jetzt eher so ein trauriger bist oder ob du eher, sagen wir mal, so Tortenwitze machst oder ob du jetzt eher mehr so in der Jonglier- oder Gegend unterwegs bist und dass diese Bemalungen werden vererbt. Ich finde das total krass. Das heißt, ein Clown per se ist dadurch unsterblich, weil du gibst den Clown, den gibt's dann schon seit 100 Jahren und der steht für ein gewisses Markenzeichen. Ja, und genau so ist es ja auch so, dass quasi von diesem Mörder-Clown die Bemalung auch genauso einzigartig ist. Und das ist ja gerade das Perverse.
Das Perverse ist einfach auch, dieser Typ verbricht irgendwas und dann macht er sich die Schminke einfach ab und ist wieder ein ganz anderer Mensch. So, und das ist einfach so gruselig, wirklich. Boah. Mhm. Und deswegen auch immer, wenn es irgendwie solche, ich sag mal, Detektivsachen oder Horrorsachen oder so, dann irgendwo im Zirkus denn gibt, bist du ja automatisch gleich so beim Clown. Ne? Ja. Dann sagst du ja auch, das ist der Widerling. Ich habe aber, ich habe schon öfters auch in meiner Kindheit halt Zirkusse besucht und fand das immer. Gerade diesen Punkt, wenn der Clown reinkam, fand ich das ultra unangenehm. Also ich kann es auch nicht aushalten. Und wenn jetzt ein Clown vor mir stehen würde, ich würde nicht in die Nähe gehen.
Ich bin dann immer froh, nach 5 Minuten, wenn die Aufnahme läuft, geht's mir dann auch besser.
Ja. Hupt er eigentlich nur vorne oder auch hinten? Steffen, was waren denn so deine ersten? Stille. Ja, was waren denn so deine ersten Erfahrungen mit Zirkussen?
Boah. Ich glaube Space Jam.
Krass.
Hä? Da soll Michael Jordan doch in dem Zirkus auf dem Alien-Planeten auftreten.
Oh, deswegen Baby, ernsthaft.
Oh Mann. Ey, das ist tatsächlich noch bis heute eine meiner engsten Verknüpfungen, wenn ich das Wort Zirkus höre. Weil das war mein absoluter Lieblingsfilm damals. Und ich denke automatisch bei dem Wort an Zirkus, an den Space Mountain. Sind wir schon da? Nee, fantastischer Film. Aber wir hatten einmal irgendwie einen Zirkus im Dorf. Und das war bei der Schützenhalle und dann sind wir da mit dem Fahrrad hingefahren und haben uns das angeguckt, die Show auch. Die Show ist mir gar nicht so im Kopf hängen geblieben, weil die jetzt auch nicht wirklich spektakulär war, aber war mir dann auch relativ egal, weil wir beim Abbauen geholfen haben. Das habe ich neulich, glaube ich, schon erzählt, ne? Wo wir dann die Packung Popcorn bekommen haben als Dankeschön fürs Abbauen.
Weiß ich nicht mehr, wem hast du das erzählt?
Wirkte relativ undankbar. Wir haben da so mit 8 Jahren irgendwie geschuftet wie sonst was und dann gab es eine Packung salziges Popcorn.
Ich glaube, das war in deinem anderen Podcast.
Ja, stimmt. Das kann sein. Ja,
Steffen ist Zirkusstunde.
Steffen ist viel besser als alle anderen Cars.
Ich würde zu feiern, wenn es den gibt.
aber sonst, es gab hier und da immer mal wieder irgendwie so Clown-Shows. Ich glaube, auch im Safari-Park Stukenbrock hatten die sowas. Aber so richtige Zirkusbesuche oder...
Stukenbock?
Ja, Stukenbrock.
Ach, Stukenbrock. Ich habe Stutenbock verstanden.
Was ist denn ein Stutenbock?
Eine Mischung aus Pferd und Frauenpferd und Männerziege.
Wie hieß der kleine,
ja, wenn du als Bock
hieß der kleine nochmal von P.T. Barnum?
Wie? Charles Stratton.
Charles Strap-on. Gut.
Ja. Weil er als Strap-on benutzt wurde, weil er so klein war.
Ja, Stutenbock.
Er wurde dir um die Hüfte gebunden. Dann konnte er doppelschwänzige Barnum sein. Er hatte sogar noch Arme, der konnte er ja auch noch mit.
Warum habe ich gerade Austin Powers in
Mini-Me, das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Mini-Me aber.
Erzählt. Alter. Ja, okay, Tierpark Stutenbock. Entschuldigung, Steffen.
Ja, nee, gar kein Problem. Stutenbock. Das ist ein großer Ort, ey. Da ist der größte Truppenübungsplatz Deutschland. So gewesen. Die Senne wird dicht gemacht, aber egal. Nee, sonst hatte ich großartig keine großen Zirkuserfahrungen oder sonst irgendwas. Eigentlich war das Thema eher medial präsent. Also durch Film und Fernsehen habe ich, glaube ich, mehr von ja. Zirkussen mitbekommen als so in der Realität.
Wann hast du denn das erste Mal den Film S gesehen?
Spät. Erst als der neue rauskam.
Oh, schwierig. Also kein Tim Curry in der Rolle von S?
Ja, habe ich gesehen, aber eben nicht als Kind.
Also du hast den alten auch nochmal gesehen?
Ja, ich habe beide geguckt. Hat mich dann aber natürlich nicht mehr so geprägt, deswegen war mein Verhältnis zu Clowns auch eigentlich immer ganz gut. Ich fand die immer lustig, aber die meisten, die ich gesehen habe, waren halt auch hier so lustige Adolfs.
Steffen, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, du fandst den Clown lustig.
Ja.
Oh, Kinder, komm, da ist der Clown, geht mal dahin, komm.
Ach, komm schon, ey. Das ist ein Typ in zu großen Schuhen, der irgendwie komisch läuft und dann kommt da Wasser aus der Blume und dann lacht er
dumm. So wie Adi die ersten zwei Wochen, nachdem er so heftig abgenommen hatte.
Oh.
So ein dünner Typ, der in viel zu großen Klamotten rumgelaufen ist, weil er einfach noch nicht...
Nee, ich finde diese Art Slapstick-Humor...
Slapstick? Diese Art von Slapstick-Humor.
Slapstick, ja.
Slapstick!
Ich meine, es hat doch einen Sinn, warum es die Clownerie immer noch gibt. Weil es funktioniert.
Richtig.
Nicht jeder Mensch hat Angst vor Clowns, Moritz. Und viele Menschen lachen darüber, weil es lustig ist. Und stumpf ist. Und stumpf ist Trumpf.
Und es kommt immer auf die Art des Clowns an. Also ja. Es gibt auch coole Clowns, die halt zum Beispiel auch viel mit Magie arbeiten oder halt seriös sind. Mhm. Pantomime, und das ist halt auch geil.
Ja. Absolut. Also ich finde, die Clownerie ist ein respektables...
ja, wie heißt der nochmal, der Typ,
Max
der
Giermann. Auch
mal, Max Giermann, der Clowns-Ausbildung gemacht hat.
Mhm.
Und ich finde das so
deswegen, unlustig. Also es hat schon einen Grund, warum der auch so krass mit seiner Mimik spielen kann.
Ja, aber das finde ich so unlustig. Es ist
eine Kunst.
Einfach, ja, mach das mal. Deutscher Humor so ist sowieso so eine Kunst. Die Kunst,
Max Giermann
das Lachen zu finden. Ja, Max Giermann an sich mit seinen Impressionismus.
Ja, aber das gehört ja dazu. Diese
es gibt einen Clown, den finde ich ganz lustig, das ist eher ein Pantomime in dem Sinne. Das ist in irgendeinem Aquapark in Amerika, der so ein dicker Mann, der immer irgendwelche Leute begrüßt und dann immer auch Fotos macht oder so und dann immer so pissig guckt oder einfach Leute anschreit oder die Frauen klaut oder so. Den finde ich immer ganz lustig.
Ist ja auch eine Art der Clownerie.
Ja. Ich schicke euch nachher mal ein Pantomime-Video rüber. Das ist
du hast wahrscheinlich gut. Einfach nur Angst vor Masken und bemalten Gesichtern.
Ja. Ja. Das kann gut sein.
Slipknot? Slipknot okay?
Nee, Slipknot liebe ich. Finde ich gerade geil, dass bei Slipknot. Ich bin total fasziniert an diesen Masken. Aber auch einfach, weil sie gruselig sind.
Ja, dann kann es ja nicht so schlimm sein.
Was mit einem Clown mir begegnet?
Ja.
Ich wollte gerade sagen, lass mal einen Clown aufsuchen, aber das mache ich nicht. Ernsthaft, den Scheiß gehe ich nicht ein. ich finde das so gruselig.
Ich mache jetzt eine Clowns-Ausbildung.
Ach, stimmt. Wunderbar.
Reicht also zwei Jahre sonst die Podcast nicht aus, oder was?
Ja.
Ich lasse das jetzt mit dem Psychologiestudieren. Ich mache direkt eine Clowns-Ausbildung. Scheiß drauf.
Oh, ein Psychologiestudium, Steffen.
Ja, noch bin das ich
hast
nicht
ja noch
drin.
Gar nicht, hast du ja noch gar nicht erwähnt in den Folgen. Ja, das war nach der Aufnahme, du Arsch.
Ich bin ja, wenn überhaupt, erst ab Herbst.
Diese Aufnahme ist zeitlos.
Das stimmt. ab Herbst 2024.
Ja. Erzähl doch noch deine Adresse, Steffen.
Alles gut. Es reicht doch. Eine Minute Luftlinie von Sky Dumont Villa. Mehr und es gibt genug Anhaltspunkte.
Welche Villa von Sky Dumont?
Ja. Die in der Nähe vom internationalen Seestrafgerichtshof. Oh,
nein. Sowas droppst du hier nicht. Mm-mm. Wobei, das hast du, ja, aber bei, ja.
Ich könnte jetzt sagen, dass Steffen in einer Folge mindestens dreimal den Namen seiner Straße erwähnt hat.
Nee.
Wetten? Wollen wir einen Penis machen?
Oh, ich hab grad reulich einen stehen
ich weiß, was du meinst.
Du weißt, was du meinst, ne?
Widerlich.
Ja. Ja, gut.
Okay. So.
Ja.
Adi. Obwohl ich sagen muss, bei mir habe ich auch immer durch die Dorffolge.
Adi, was waren denn deine Erfahrungen? Neben dem Lilly-Dorf.
Was meine Erfahrungen waren? Es waren harte 5 Jahre Kindheit mit der vielen Wanderschaft. Bis wir uns dann... Da war tatsächlich ein Familienbesuch. Ganz, ganz schemenhaft. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich hundemüde war. Irgendwas mit Drahtseilakt war mit dabei und irgendwie schlechtes Wetter. Und ja, das ist so, aber da reden wir von 4, 5, ne? Also so müsste ich da gewesen sein. Das war auch noch so eine Verbindung. Ich glaube auch die Zeit, wo sich meine Eltern damals da getrennt haben, das irgendwie. Und dann war es mal so eine Begleiterscheinung. Also ich war dann bis zu meinem 18. Lebensjahr, ich glaube insgesamt 2-mal in einem Zirkus gewesen. Einmal in so einer Art Weihnachtszirkus, das weiß ich noch, das war bei Frankfurt am Main. Und da war so eine Schlangenfrau, die halt, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil die sich halt in alle 25 Ecken da verbiegen konnte. Das war ziemlich krass. Und dann tatsächlich, was dann aber eher weniger Zirkus war, das war tatsächlich halt auch der Holiday Park, die hatten auch so eine Art Zaubershow und da ging es halt auch so um diese Zirkusvorführung, die man da am ehesten mit in Verbindung bringt. Aber medial, Steffen, du hast bei dir gesagt medial, bei mir war es medial und zwar tatsächlich der Weihnachtszirkus und es gab immer Roncalli oder wie es hieß, gab es immer auf den 3., wo du zu Silvester oder zu Weihnachten dir dann tatsächlich die komplette Show hast angucken können und das fand ich geil. Also so eine Zirkusshow sich im Fernsehen angucken zu können, aber ganz wichtig, ohne Tiere. Also Tiere waren meist nie mit dabei, kann ich mich auch aktiv nicht dran erinnern. Du hattest zwar so eine Art Streichelzoo oder so Ponyreiten mit dabei, selbst das finde ich auch aus heutiger Perspektive verwerflich, aber dass du dort irgendwie dann Tiger hattest oder so, nein, ganz, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, ja. Das
aber auch einfach also von der Größe her wahrscheinlich auch dem Zirkus geschuldet, oder? Also, dass sie sich nicht so viele Tiere da irgendwo erlauben konnten.
Boah, Moos, das weiß ich nicht.
Also angemalte Pferde, so als Zebra, oder?
Na, Roncalli hätte sich das locker leisten können.
Ja, Roncalli hätte sich das leisten können, ja, das auf jeden Fall. Das ist so, Tiere allgemein beim Zirkus. Ich meine, wir hatten das ja auch in unserer Zoo-Folge wiedergegeben. Natürlich im 18. Jahrhundert, es war revolutionär und hatte ganz am Anfang auch einen sehr, sehr bildenden Charakter, dass du da halt auch Tiere zeigen konntest. Und du hast halt auch somit Verständnis, auch wenn teilweise falsch vermitteltes Verständnis, rübergebracht und hast dann auch irgendwie den Leuten das zeigen können. Und obwohl die Zoos dann ja dort auch quasi Popkultur wurden, gab es ja nicht überall was. Und das war gerade in der Anfangszeit, war der Zirkus eine angenehme Abwechslung, halt gerade durch die Wanderschaft, dass du halt auch Tiere und damit halt auch Freakshows in der Art und Weise, dass du es in die ländlichen Gegend hast bringen können und hast damit einer, das ging noch sehr, sehr lange in die Richtung, dass ein Zirkus sich die Tierhaltung so halt auch schön geredet hat. Aber Leute, lass uns da mal nichts vormachen. Du kannst, selbst wenn ein Zoo schon verwerflich ist für artgerechte Tierhaltung, wie ist das denn erst bei, also einmal die Dressur, das hast du so in der Art und Weise im Zoo nicht, ne? Dann teilweise auch mit was für Mitteln da gearbeitet wird, sei es in Form von Peitschenhieben, ja? Du hast die Transporte
ja, damit schon allein durch dieses ewige Aufreisen sein, die Tiere in irgendwelchen Anhängern durch die Gegend zu transportieren, das ist schon um ein Vielfaches weniger haltungsartgerecht, wie das jetzt in einem Zoo sein könnte. Und es gibt natürlich auch immer wieder Unfälle. Und nicht nur Unfälle in Form von, gibt ja dieses berühmte Bild, wo es auch die Simpsons schon mehr als genug irgendwie aufs Korn genommen haben, oder Siegfried und Roy, Mann, der eine wurde von seinem Tiger zerfleischt.
Ja.
So, und ja, das hast du natürlich, und ja, und das ging noch ganz, ganz lang. Also, als Beispiel, der Zirkus Roncalli hat erst 2018 komplett auf Tiere in seinem Zirkusprogramm verzichtet.
Das ist toll.
Ja, währenddessen der weltbekannte Cirque du Soleil, soweit ich das hier in meinen Unterlagen entnehmen konnte, grundsätzlich nie Tiere hatte.
Ja, so, das und waren ja eher so Arzi-Fazi-Artisten.
So, und genauso war es halt auch in den Zirkussen, die ich besucht habe. Also ich kann mich da aktiv nicht erinnern. Was ich mal hatte, das war, vor 3 Jahren, da war ich mal bei den Schwischerleut gewesen und dort war ein Zirkus und dann ist einer zum Spendensammeln mit so einem Affen hatte der gehabt, den man dann auch streicheln durfte. Und dann hat er Spenden gesammelt. Jo, jetzt weiß ich halt nicht, ist das artgerecht ein Affen? Also kann ich nicht beurteilen, war aber trotzdem... Ich meine, du gibst dem dann auf jeden Fall Geld, weil du weißt, oh, ist hier und komm, Hauptsache das Gewissen reingewaschen. Ja, kritisch.
Ich habe damals an der Tankstelle gearbeitet und da ist auch der Zirkus rumgegangen und eine von denen hat sich mehr oder weniger, weil es halt auch kalt draußen gewesen ist, hat er sich die ganze Zeit aufgewärmt. Und das war wirklich schlimm. Also, es ist jetzt kein Vorurteil, aber dieser Mensch hat sich bestimmt seit 4 bis 5 Wochen nicht mehr gewaschen und hat auch seine Klamotten nicht gewechselt und roch, also man hat ihn schon, als die Tür aufging, hat man den kompletten Laden durchlüften müssen. So doll war das. Und der hat dann wirklich auch, bis ich ihn da herausbuxiert habe, ich habe ihm dann darauf wirklich gesagt, ich tut mir leid, aber ich halte das hier drin nicht mehr aus. Weil die Leute auch, die reinkamen, wirklich sich wieder eigentlich auf der Stelle hätten umdrehen können und wieder erstmal kotzend rausgehen können. Und der war halt eben auch Spenden sammeln für den Zirkus. Und man hat ja die Verbindung, jetzt einfach nur mal, um wieder aufs Politische zurückzukommen, auch die Verbindung, gerade diese Bezeichnung von Sinti und Roma, die halt diese Zirkusgeschichten dann irgendwo gemacht haben, diese ziehenden Völker. Daher kommt auch der Begriff Zigeuner, ziehende Gauner. Dass das halt auch viel in Verbindung gebracht wurde. Wenn die Leute gesagt haben, von wegen die Zirkusse sind in der Stadt, das ist dann immer hieß von wegen, oh, wir müssen abschließen. Gefühlt, ja, ne? Weil sie Angst hatten, irgendwo ausgeraubt zu werden, etc.
Es ist halt blöd, wenn solche Vorurteile, wenn du selbst mitbekommst, dass sich sowas halt in deinem Bewusstsein mitbewahrheitet, das ist halt immer kritisch.
Ja.
Also wie gesagt, ich habe kein Vorurteil gegen diese Zirkusleute gehabt, ich habe nur diesen Vorurteil einfach, weil ich das in Verbindung gebracht hatte, einfach von dieser Typ ist Spendensammeln gewesen und hat wirklich bestimmt eine Dreiviertelstunde bei mir im Laden verbracht. Und ich habe selbst wirklich nach 2 Stunden Lüften diesen Geruch nicht rausgekriegt. Und ich bin mit Sprays hinterhergegangen. Also auch diesen Klosprays, ne? Die wir da auf Klo hatten. Und die Leute haben danach immer noch gesagt, von mir, jetzt stinkt ja, was ist denn hier passiert?
Ja, muss man überlegen, wenn es den Menschen schon so geht, dann kann es den Tieren ja auch nicht besser gehen, ne?
Genau. Außer es sind halt Menschen, es gibt ja auch diese Menschen, die eher auf ihr Tier achten und gucken, dass es dem Tier gut geht, bevor sie sich irgendwo. Ja. Aber also, es war halt unangenehm. Also es ist keine gute Werbung gewesen.
Ja, und würde ich auch heute, also, und ich bin auch kein Zirkusmensch. Also selbst heute gibt es für mich jetzt kein, auch Zirkus ist in der Stadt, wo ich denke so, jo, cool. Dann was Artverwandtes, eine Monster Truck Show. Ist, ja.
Was?
Nein, jetzt mal ohne Scheiß, aber wenn es darum geht, dass du halt Artisten siehst, die eine coole Show performen, da gibt es keinen Unterschied mehr. So eine Monster-Truck-Show ist das Gleiche. Du hast dort eine Stunt-Show mit dabei. Und die sind halt auch auf Wanderschaften unterwegs. Das ist, letzten Endes ist es halt auch eine Ablegeart oder eine Abart eines Wanderzirkus.
Okay. Ja.
Glaubt ihr, das Thema stirbt irgendwann aus?
Ne.
Das Ding ist, wir sind ja einfach durch mediale Einflüsse heutzutage, sind wir bequemer und sagen von wegen, okay, wir geben uns lieber irgendwo zu Hause eine schöne Fernsehserie etc. Früher hast du halt noch gesagt, so von wegen, wir gucken uns Zirkus an, wir haben ja sonst nichts, ne? Lieber einen Zirkus gucken als abends ein Buch lesen. Dann kam nachher die Zeit der Kinos, wo Leute immer weniger in die Zirkusse gegangen sind, weil sie halt diese Kinos besuchen konnten und auch noch relativ preiswert. Oder Theateraufführung, sowas. Und heute haben wir wirklich ein, ich sag mal, ein wirkliches Aussterben von Zirkussen. Hat irgendjemand von euch da irgendwie welche Zahlen irgendwie rausgesucht gehabt?
Nein.
Nee, aber ich finde halt gerade so durch das Internet, ich meine, ich mache 2 Klicks und kann mir ansehen, wie ein übelst gelenkiger Dude sich selbst deepthroatet. dann ist so ein Schlangenmensch.
Okay, stimmt.
Dann ist so ein Schlangenmensch das, im.
Ja.
Ja. Also, Pornos-Verlaufliste.
Okay.
Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Man hat irgendwie alles schon gesehen.
Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, ja, der Wanderzirkus als solches, wie wir ihn kennen, den wird's immer weniger geben. Oder es wird halt so Ketten geben, wie jetzt ein Roncalli, wie jetzt die Krone, die dann dort was haben. Oder die dann haben aber auch ihre Flex-Stores, also weißt du, ihre festen Orte. Und ja, sind wir halt dann auch wieder beim Varieté. Dadurch, dass halt Tiere immer mehr und glücklicherweise jetzt auch eigentlich hoffentlich gutgehend weg sind aus den Zirkusgeschäften und dem Wanderzirkus, hast du dann halt eher mehr halt Clowns, Jongleure, coole Artisten und dann hast du immer noch den Sprung ins Varieté, wo du dann halt auch genau in einem festen Theater halt sowas hast, oder du gehst dann halt ins Theater. Also nein, ich bin felsenfest davon überzeugt, das wird nie aussterben. Es wird immer mit dem Zeitgeist sich wandeln, ne? Und natürlich wirst du dann den Wanderzirkus als solches vielleicht immer weniger haben, aber ihn wird's noch geben. Und ich glaube, es wird auch dann immer so ein Aushängeschild sein, dass du halt, dass es dann halt was Besonderes ist. Das ist halt eine natürliche Selektion. Da trennt sich dann halt die Spreu vom Weizen. Ja, und das ist also, ja, ich glaube nicht, dass
ich
das so ist.
Ich finde so diese klassischen Wanderzirkusse, ich finde die Mehrzahl Zirkusse auch so komisch, ne?
Zirki.
Diese klassischen Wanderzirki, ich finde, die haben ein krasses Marketingproblem auch. Weil wenn ich sehe, wie da irgend so ein kleines Ranzzelt aufgebaut wird, was von außen schon aussieht wie Arsch, dann sehe ich da noch irgendwie 2, 3 Tieranhänger, dann denke ich mir noch, ey, verpisst euch doch.
Sowas wird aber mehr oder weniger auch an Schulen verkauft, ne? Dass die Leute wirklich die Schulen bewusst anschreiben und sagen, können wir uns da hinstellen, wir machen für euch Auftritte. Was auch ganz oft an Schulen auch angeboten wird, dass es halt für so einen Tag oder so eine kleine Ausbildung da gemacht wird für die Schüler.
Ja, sehe ich ein. Ist natürlich in der Hinsicht smart, aber ich weiß nicht, mach das doch mal irgendwie innovativ, mach doch mal was Neues. Ich finde, das Konzept ist überholt von diesen Ranzzirken.
Ja, aber die Leute müssen sich halt Gedanken drüber machen, ne, wie sie zukünftig irgendwo passiert. Von ganz alleine ist ja leider nicht.
Sicher. Da sind die natürlich irgendwo in der Verantwortung, da mal was zu bearbeiten. Aber dann läuft es vielleicht auch wieder.
Ich wollte gerade sagen,
nicht in der Tankstelle aufwärmen.
Da kommt dann eben auch so ein Scheiß zustande oder so was Gutes zustande wie holographische Tiere, ne?
Ja.
Was sich halt über die ganze Zeit entwickelt hat. Ich finde es spannend, ich würde das gerne sehen.
Ja. Moritz, so zum Ende der Folge, was ist denn deine Summe?
Ich würde sehr gerne noch in meine Summe reinbringen, was ich, es gibt eine Zirkusart, die nennt sich Horrorzirkus. Ich hatte einmal so ein bisschen recherchiert, einmal über die Ängste sowieso von Zirkusgeschichten oder Zirkussen, das habe ich ja vorhin schon mit reingebracht, aber sagt euch der Horrorzirkus was, das ist bewusst ein Zirkus, der eine Horrorshow aufführt. Und zwar mit düsterem Licht, mystischer Musik, gruselige Verkleidung und sowas, ne, wo Leute erschreckt werden. Da sind zum Beispiel solche Darstellungen wie Darstellerin wird an Stuhl festgebunden, Nadeln wurden durch ihren Rücken gesteckt, diese dann mit einer Schnur verbunden, damit das aussieht wie ein Korsett. Die Schausteller tackern danach zum Beispiel Luftballons an die Arme der Kollegin, bevor er sich selber zum Beispiel einen Nagel durch die Nase schlägt und sowas. Also solche Horrorsachen eben, ne? Ich habe vorhin gegoogelt Horrorzirkus oder Zirkus Horror und du findest wirklich richtige Shows. Nur unter diesem Titel Horrorzirkus. Und das ist halt so ein Ding, da hast du ja auch schon wieder diese Verbindung, ne? Eine Art von Freakshow, die heutzutage auch wieder dargestellt wird. Und die Leute brauchen immer krassere Sachen, die sie sehen können. Weil wenn halt, du erinnerst dich dran, du bist als Kind im Zirkus gewesen und da war es in so einem kleinen Zirkus normal, dass ein Pony irgendwo einmal in der Runde geführt wurde. Und das war's. Und die Leute hingen da, oh, wow, gut, ich bin 4 Jahre alt und ich klatsche einfach, weil ich einen Pony noch nie gesehen habe. Aber
das war wirklich so, ein Pony! Egal, was das gemacht hat. Ein Pony!
Aber heutzutage, wie gesagt, du musst das erwachsene Publikum ja mitreißen und du musst immer krasser werden dadurch. Und wenn es halt eben holographische Darstellungen von irgendwelchen Sachen sind oder Horrorshows, die du bringst, was eine Art von Kabarett ist. Nennt man das Kabarett? Nee, nicht Kabarett, sondern Varieté. Varieté. Ja. Eine Art von Varieté ist. Und wir sind in einer Zeit gelandet, wo alles krass sein muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das in 20, 30 Jahren ist, wie krass da etwas sein muss. Ich sehe mich heutzutage, allein wenn ich YouTube schaue, sehe ich mich in dieser Position, die ich als Kind niemals gedacht hätte, dass ich mich da sehen könnte, von wegen, dass meine Eltern nicht verstehen, was ich gerade hier rede. Und wenn es dann irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, wenn ich mit meiner Tochter irgendwie YouTube gucke und sie alles komplett versteht, weil das halt gerade die Sprache der Schüler ist oder sowas, stehst du da und denkst, was machen die Leute da? Was machen? So, und deswegen, die Leute passen sich dann irgendwo der Zeit an. Und ich denke, Zirkus kann so nur überleben. Also das wird nicht klar sein, dass in 20, 30 Jahren irgendwie ein Zirkus noch beständig ist oder dass es sowas noch gibt, sondern eher als Sonderling, wenn sie halt irgendwo mitgehen. Und wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie krass etwas nachher in 20, 30 Jahren sein muss. Obwohl es auch wieder die gleiche Aussage wie von wegen, als wir die PlayStation 2 gespielt haben, noch krasser kann die Grafik gar nicht werden. Ja. Ne? So, und guck dir das heute an. PlayStation 5 kommt raus und du denkst einfach nur, noch krasser kann es nicht werden. Aber was machen die in 10 Jahren?
Ja, aber ich finde, viele Zirkusse können noch krasser werden. Ich meine, gut, viele haben wahrscheinlich auch gar nicht so die finanziellen Mittel mehr dazu, aber das Standardkonzept geht nicht mehr auf. Und da ist noch Luft nach oben. Und vielleicht reicht das ja auch schon. Und manchmal muss es ja auch nicht unbedingt die Michael Bay-eske Explosion sein. Manchmal sind es ja auch so die kleinen Feinheiten, die schon viel ausmachen.
Der einzig staatlich geförderte Zirkus ist die Bundesregierung. Nein, Entschuldigung. Aber
ja, Steffen, ist das dann auch schon so deine Summe?
Ja, ich respektiere ganz viele Künstler dafür, was sie können und wie viel Arbeit sie da reinstecken und was sie teilweise eben auch dafür aufbringen, dass sie in einem ranzigen Kackding für 20 Euro Hungerlohn im Monat irgendwie durch Bad Salzuffeln pingeln. Also ganz oft bekommen diese Menschen wahrscheinlich nicht das, was sie verdienen, für das, was sie aufbringen und für dieses krasse Können, was dahinter steckt. Aber ist nicht meins. Also gerade so dieser Standardzirkus werde ich wahrscheinlich nie wieder reingehen. Es sei denn, irgendwas super krasses, Neues kommt irgendwie auf den Markt.
Slipknot.
Der Slipknot-Zirkus. Wenn ich das mal so ein bisschen vergleichen kann und auf eine zukünftige Folge anteasern darf, wenn man es mit der Zauberei zum Beispiel vergleicht, da hast du entweder so diese krassen Las Vegas Shows, wo ein Lamborghini explodiert und dann woanders wieder auftaucht. Oder du hast diese Close-Up Magic, dieses, was direkt vor deinen Augen passiert, so richtig fingerfertig und auf einmal kannst du dir aber trotzdem nicht erklären, wie das gemacht wurde. Und ich finde, es muss manchmal gar nicht so dieses Boom, Boom, krass, wow sein, sondern es muss einfach irgendwie verzaubern. Es muss authentisch sein, es muss.
So sind meine letzten Beziehungen entstanden. Close-up Magic.
Einfach fingerfertig. Ja.
Oh, wow.
Ja. Wie gesagt, ich respektiere den Zirkus für das, was er mal war, und ich respektiere heute auch immer noch die Künstler, aber so als Organisation heutzutage, gerade was Tiere angeht, also wenn Zirkus noch mit Tieren rumfährt, dann ist da schon Endstation.
So, sehe ich sehr, sehr ähnlich.
Ja, sehe ich sehr ähnlich. Ja, ich glaube, der Zeitgeist regelt sehr viel. Die Nachhaltigkeit regelt sehr viel. Das Verständnis regelt sehr viel. Und
Ausrottung von Tierarten regelt sehr viel.
Ja, zum Beispiel, das ist der Zeitgeist. Ja, du, das hört sich jetzt so brutal an, aber genau das sind so viele Dinge, regeln sich einfach von selbst. Und ich bin dann halt ein Freund vom Varieté. Aber das letzte Mal, wo ich dann halt auch im Varieté war, ist bestimmt jetzt auch schon 7 Jahre her, 8 Jahre. Und irgendwann wird's das auch mal wieder geben. Aber dann halt, wenn es sich ergibt und wenn der Anlass passt. Also ich hätte jetzt zum Beispiel, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass ich sage so, ey, da hätte ich jetzt Lust drauf, komm, lass da mal Karte bestellen und dann gehen wir doch mal hier. Also nee, dann sowas bekommst du geschenkt oder es kommt irgendwie aus der Familie oder aus dem Freundeskreis so eine Idee oder so ein Anreiz. Aber ja. Ach,
du meintest Varieté, nicht? Ich dachte die ganze Zeit immer, du redest von Separé. Kleiner Schlawiner.
So.
Wunderbar. Wir brauchen keine Skyline-Werbung zu machen am Ende der Folge. Leute, das war eine schöne Folge. Mal ein bisschen über Zirkus und Nachdenken, ihr kleinen Schlawiner. Zur nächsten Folge über Magie in Steffens Hose. Treff uns wieder zusammen.
Oh. Wisst ihr übrigens, wie P.T. Barnum an das Museum gekommen ist?
Durch Niederbrennen von irgendwelchen Leuten?
Nee, durch die Elon Musk-Technik. Das haben, also er konnte sich das nicht leisten und dann haben andere Leute das gekauft und die wollten das Interieur vom Museum verkaufen und dann hat P.T. Barnum überall rumgeschrien, oh, das ist aber überhaupt nichts wert, das ist doch nur Fake und nur Scheiße und dann ist der Preis mega gefallen. Und dann ist er damit eingestiegen.
Ach, krass, ey.
Ja, wollte ich noch mal erwähnt haben.
Der Adi?
Das bin ich, der Steffen.
Und der Moritz. Oder der Moritz. Der
Moritz, danke. Sagen.
Tschüss.
Können wir uns das nächste Mal über so Slipknot? Ja, ein bisschen habe ich noch was. Aber egal. Nächste Folge. Machen wir in der Stadtarchiv-Folge.
Stadtarchiv. Machen wir Stadtarchiv GOG.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.